Seitenblick, ein Podcast für mehr inklusive Perspektiven.
Inklusion, kurz ins Blickfeld nehmen, dann aber schnell wieder wegschauen. Sonst wird es kompliziert und meistens auch nervig und anstrengend. Man kann es ja gar nicht allen gleichzeitig recht machen. Es ist teuer, es kostet zu viele Ressourcen, Zeit und Energie. Ja, das stimmt, es ist nervig. Es kostet Energie und es ist kompliziert. Aber genau dort wollen wir hinschauen. Weil wem seine Energie kostet es denn wirklich? Für wer ist was kompliziert? Wir wollen den Spiess umdrehen und schauen mal, wer eigentlich wer bei was behindert. Und was eine inklusive Gesellschaft wirklich bedeuten würde.
Herzlich willkommen zu der 5. Folge Seitenblick. Ein Podcast zu Inklusion, ein Thema, das uns alle betrifft. Heute ist die 5. Folge. Wir freuen uns wie immer sehr. Der Fokus der heutigen Folge ist wieder mal ein bisschen näher am Kleintheater. Beziehungsweise geht es heute um Inklusion und Kultur, beziehungsweise um Inklusion und Kultur schaffen. Wie geht es KünstlerInnen mit Behinderung in der Schweizer Kulturszene? Was bedeutet es, als KünstlerIn mit Behinderung auf der Bühne zu stehen? Und was hat das alles mit Mobilität zu tun? Wie sieht inklusive Teilhabe wirklich aus? Diesen und vielen anderen Fragen wollen wir heute nachgehen. Bevor wir starten, stellen wir zwei uns aber gerade noch kurz vor.
Ich bin der Jan, verantwortlicher Inklusion vom Kleintheater Luzern und ich freue mich extrem heute auf unsere Gästin. Und neben mir sitzt Valeria Stocker, sie kann sich jetzt gerade selber vorstellen.
Genau. Ich bin Theatermacherin und am Kleintheater Luzern für die Vermittlung zuständig. Und vom Kleintheater Luzern wird der Podcast auch gehostet. Und jetzt zu unserer Gästin. Es ist eine Person, die, wenn man sich in der Schweizer Kulturszene bewegt und ein Augenmerk für Inklusion hat, dann kommt man an ihr nicht vorbei. Zum Glück. Und zwar ist das Nina Müllemann. Wir freuen uns riesig, dass du heute bei uns bist.
Und ich kann dir dich jetzt hier kurz vorstellen.
Nina Müllemann ist in Zürich aufgewachsen und hat in Basel und London englische Literatur studiert. Nina hat am King College in London promoviert, und zwar auf dem Gebiet Performance und Disability Studies. Seit 2018 ist Nina als Performerin und künstlerische Leitung in verschiedenen Projekten tätig. Unter anderem leitet Nina seit 2020 zusammen mit Edwin Ramirez das Projekt Kryptonite, eine Crip-Queery-Veranstaltungsreihe, die die Arbeit von KünstlerInnen mit Behinderung ins Zentrum stellt. Aber das ist noch nicht alles. Nina arbeitet seit 2022 als Postdoktorandin an der Berner Fachhochschule im Projekt Ästhetiken des Immobilen. In diesem Projekt untersucht Nina künstlerische Praktiken von behinderten KünstlerInnen, insbesondere in Bezug aufs Reisen und Immobilität. Und nicht zu vergessen, du bist Mutter von einem 8-jährigen Kind. Nina. Wie bringst du das alles unter einen Hut?
Wie bringst du das alles unter einen Hut? Nicht wahnsinnig gut, würde ich jetzt mal sagen. Ich habe jetzt gerade vorher, als wir uns vorbereitet haben, noch Jan gefragt, ob er mir vielleicht Tipps geben kann zum Hutmanagement, also mit den verschiedenen Hüten. Weil ich habe das Gefühl, es ist zum Teil schon ein bisschen schwierig. Ich glaube, was es sehr viel einfacher macht, ist, dass es alles sehr stark mit meiner Person verknüpft ist und mit den Sachen, für die ich wirklich sehr viel Leidenschaft habe und sehr viel Begeisterung habe. Also sei es jetzt meine eigene künstlerische Arbeit oder Möglichkeiten zu schaffen für andere behinderte Menschen, die gerne künstlerisch arbeiten oder für Aktivismus im Bereich von Behinderung oder auch mehr herauszufinden darüber, wie andere behinderte Menschen künstlerisch arbeiten. Das sind alles so Sachen, die ich einfach mega, mega spannend finde. Und dann geht es aber auch häufig, dann die einzelnen Bereiche gehen ineinander über. Also zum Beispiel, dass ich dann in meiner Forschungsarbeit an der HKB vielleicht auch etwas zu meiner eigenen künstlerischen Arbeit schreibe oder so. Und ich glaube, das macht es irgendwie zum Teil schwieriger, weil ich dann dass gar nicht wirklich so einzelne Hüte sind, sondern ich weiß auch nicht, ein Riesenhut mit verschiedenen Abteilen oder so. Also Fashion Design ist offensichtlich nicht jetzt das, was ich gut kann, aber genau, und es macht es aber auch einfacher auf eine Art, weil ich immer mich gedanklich eigentlich in sehr ähnliche Felder bewege. Und zum Beispiel auch, wenn ich mich jetzt mit anderen Themen zu Barrierefreiheit oder Aktivismus beschäftige, dann sind das ja eigentlich häufig sehr ähnliche oder auch die gleichen Themen, wie es innerhalb von der Kunst sind oder vom Theater sind. Oder respektive, man muss ja zum Beispiel auch einen Zug brauchen, um ins Theater zu kommen. Also das ist ja auch nicht alles einfach... In unserem Leben sind das ja nicht alles abgetrennte Bereiche, sondern sie gehen ja auch alle ineinander über.
Also Verflechtungen ineinander rein. Du hast gerade gesagt, dass bei der Arbeit an der Hochschule auch deine eigene künstlerische Arbeit einfließt. Wie dürfen wir uns deine Arbeit an der Hochschule denn vorstellen?
Genau, also das klingt, glaube ich, häufig sehr abstrakt für Leute, die sich nicht in dem Bereich bewegen. Überhaupt, wenn man Theater untersucht, was untersucht man da überhaupt? Und im Konkreten ist es aber, glaube ich, recht einfach vorstellbar. Es ist jetzt innerhalb von dem Projekt so, dass ich 12 behinderte oder chronisch kranke KünstlerInnen interviewt habe. Und zwar weltweit, also sowohl KünstlerInnen in der Schweiz, wie jetzt zum Beispiel auch das Theater Chora, oder in Deutschland oder in England, aber auch in Japan und in Südafrika, in Italien. Und sie befragt haben, wie arbeitet ihr, was bräuchtet ihr, um eure Arbeit besser zu machen, wie sieht es bei euch aus in den Theatern. Und gerade in Bezug auf Mobilität, also zum Beispiel reiset ihr, um eure Arbeit zu verbreiten, arbeitet ihr eher digital, arbeitet ihr von zu Hause aus und auch wieder, was bräuchtet ihr zum Beispiel auch vielleicht von Theater oder auch von der Kulturförderung, damit ihr das besser machen könntet oder damit ihr da mehr Unterstützung hättet. Und dann schaue ich mir auch zu allen diesen KünstlerInnen schaue ich mir eine Produktion an, die sie gemacht haben, möglichst eine, die auch zum Thema passt. Zum Beispiel eine Künstlerin, die hat ihr Bett auf Tour geschickt. Wenn sie selber nicht reisen kann, dann hat sie ihr eigenes privates Bett. Dort hat sie so Lautsprecher eingebaut. Das ist Angela Alves aus Deutschland. Und in diesen Lautsprechern gibt es dann so Geschichten zum Thema Ausruhen. Und wenn man dann auf das Bett liegt, je mehr man sich in das Bett reinkuschelt, desto besser kann man dann die Geschichte hören. Und genau, das ist dann schaue ich zum Beispiel, wie hat sie das geschafft und was ist ihre Arbeitsweise. Also es ist dann so gar nicht mehr so abstrakt, glaube ich, wenn ich so erzähle.
Was, wenn du die Interviews gemacht hast, musst du natürlich nicht alles erzählen, aber was ist so Quintessenz von diesen KünstlerInnen, wenn man jetzt das auf eine Quintessenz abbrechen muss oder sollte, oder wenn du das gemacht hast?
Ja, ich glaube, also was ich sicher interessant gefunden habe, ist so mal der internationale Vergleich und wie viel uns da auch ähnliche Themen beschäftigen oder wir auch ähnliche Barrieren erleben. Natürlich zum Teil auch nicht. Also zum Beispiel ist die Schweizer Kulturförderung einfach viel besser ausgebaut als zum Beispiel in Italien. Und zum Teil ist auch zum Beispiel das Bild von Behinderung, das gesellschaftliche Bild von Behinderung, verändert sich sehr. Aber trotzdem würde ich sagen, wir haben doch irgendwie alle ähnliche Barrieren und ähnliche Strukturen, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und so die Gemeinsamkeiten habe ich eigentlich sehr spannend gefunden und das auch, ohne dass wir voneinander wissen, zum Beispiel in Südafrika eine mega spannende Tanzkompanie gibt, eine Mute Company, die zum Beispiel ihrer Arbeitsweise, in dem, dass sie versucht, sehr stark neue Leute, behinderte Leute fürs Theater zu begeistern, für den Tanz zu begeistern, eigentlich sehr ähnlich schafft, wie zum Teil Edwin und ich da in der Schweiz arbeiten mit Kryptonite. Das habe ich sicher mega spannend gefunden. Und dann, dass ich habe eigentlich versucht, überall in jedem Land oder KünstlerInnen zu finden, die im Bereich Performing Art arbeiten, also sprich im Theater und im Tanz. Und es ist aber bei einigen so gewesen, dass sie so angefangen haben und dann aber aufgrund von ihren Bedürfnissen, also eben vom halt die Haus, von mehr von die Haus müssen arbeiten oder nicht können an einem bestimmten Zeitpunkt einfach im Theater auftreten, dass sich dann so verschoben hat, dass sie jetzt mehr im Film arbeiten oder mehr irgendwie gestalterisch arbeiten, einfach weil sich das aus ihrem Barrierefreiheitsbedürfnis ergeben hat. Und das Dritte, was ich mega spannend finde, ist, dass einige, also die Hälfte von diesen Künstlerinnen gesagt haben, dass sie eigentlich während dem Lockdown und der Pandemie besser haben können arbeiten wie vorher und nachher. Und ich glaube, das interpretiere ich so, dass sich dort so der Unterschied zwischen behinderten und nicht behinderten Künstlerinnen einfach eher so ausgeebnet haben, dass halt alle nicht haben können, wirklich mobil sein, dass alle haben müssen von die Haus aus arbeiten und dass es dann sozusagen für die, die das auch brauchen und die das auch schwierig finden, halt, sich in Institutionen oder in Theater aufzuhalten, wo es so viele Barrieren gibt, dass es dann für die sehr viel einfacher geworden ist.
Würdest du sagen, dass es jetzt wieder gleichlich ist wie vor der Pandemie, also in Bezug auf die Einstellung der Theaterhäuser? Oder gibt es auch dort jetzt eine Offenheit für andere Formen und Formate? Also haben wir etwas aus dieser Zeit gelernt, mitgenommen? Oder gehen wir eher jetzt wieder zurück in die Verhältnisse, wie sie sind vor der Pandemie? Also so höherer Produktionsdruck, alles muss schnell und vor allem im Moment passieren. Wie schätzt du das ein?
Also meine zwei Arbeitskollegen, Yvonne und Tupten, haben den anderen Teil von dem Forschungsprojekt gemacht, wo sie Interviews gemacht haben mit Kulturinstitutionen, gerade vor allem mit der Schweiz, auch ein bisschen im Ausland. Und die könnten das jetzt, glaube ich, viel besser beantworten wie ich. Aber was ich jetzt so höre von den KünstlerInnen, ist schon, dass es sehr einen grossen Druck gibt, jetzt, dass möglichst alles so wieder so sein muss wie vorher. Und auch ist ja lustig, jetzt haben wir so ein bisschen digital geschafft oder so. Aber komm, jetzt ist es mega wichtig, dass wir wieder zu dem zurückkommen, wie es vorher war. Und dass es auch sehr schwierig ist dann für viele KünstlerInnen, die das eigentlich als sehr befreiend empfunden haben, dass sie mal haben können, anders arbeiten und dass das halt auch unterstützt worden ist, dass das jetzt wieder weniger ist.
Also würdest du sagen, es ist gleich wirklich die physische Barriere, die also viel Probleme macht? Oder gibt es noch andere Sachen, die noch wichtiger sind als die physischen Barrieren, wenn man es jetzt so als theaterschaffende Person anschaut?
Ich glaube, das kommt im Fall mega drauf an, auf Person. Es gibt sicher extrem viele physische Barrieren im Sinne von nicht rollstuhlgängige Theater, ganz häufig nicht rollstuhlgängige Proberäume auch. Also das ist also meine Erfahrung, dass ganz viele Theater dann, so also der Publikumsbereich ist irgendwie rollstuhlgängig und kein Problem, aber sobald man dann irgendwie auf die Bühne will oder hinter die Bühne will, dann fangen die Probleme so richtig an. Das ist zum Beispiel auch in der Gessnerallee in Zürich, wo wir jetzt viel geschafft haben, so, dass leider die Proberäume einfach alle im oberen Stock sind und so. Und dann muss man immer so eine Lösung finden. Und ich glaube, sonst, es ist nicht die Norm, dass irgendwie mit Audiodeskription geschafft wird oder dass mit Gebärdensprachübersetzung geschafft wird. Auch dort ist dann, glaube ich, das Problem, gerade in der freien Theaterszene, dass die IV nur so und so viele Stunden zahlt an Gebärdensprach-DolmetscherInnen. Also das sind sicher so Probleme und auch vielleicht wenig Verständnis, wenn Leute mit Assistenz reisen oder auch anders reisen müssen oder mehr Pause brauchen. Halt auch den Tagesablauf, wie man dann eigentlich im Kulturbereich erwartet, nicht unbedingt gerecht werden könnte. Also es gibt, glaube ich, ganz, ganz viele Barrieren in dem Sinn. Und ja, also die einen sind physisch und ich glaube, die anderen sind eher so, kommen aus so einer Haltung raus oder halt auch aus so einer kapitalistischen Denkensweise, würde ich sagen.
Ja, ich glaube, man merkt das selber als Kleintheater ja auch. Ich habe vorher gesagt, dass wir als Kleintheater probieren, inklusiver zu werden oder zu einem inklusiveren Kulturbetrieb zu werden. Und gleichzeitig scheitern wir sehr stark auch an der Architektur des Hauses. Aber ich kannst du sicher auch noch mehr dazu sagen, Jan. Also, wie es bei uns am Haus aussieht. Und dann würde es mich eben wundern, wie du, Nina, als Künstlerin dazu stehst. Also, ob du dir überhaupt vorstellen kannst, unter diesen Umständen zu uns als Haus zu kommen. Aber vielleicht zuerst, Jan, ja, wie sieht es bei uns am Haus aus?
Physische Barrieren habe ich ja schon gewusst, weil ich ja vorher schon als Beiratsteil im Kleintheater tätig war. Das jetzt erleichtert, dass ich gewusst habe, das Haus ist jetzt bald irgendwie 60 oder gar keine 70 Jahre. Ich weiß, wie das Haus aussieht. Das hat mich weniger schockiert, sondern ich habe dann eher gewusst, was muss ich machen oder wie muss ich kommunizieren, dass man das möglichst schleichend hält. Was mich aber erstaunt hat, ist, dass ich zuerst Awareness schaffen musste, bei allen im Team, dass wir die gleiche Strategie haben, weil wir dann schon auch gemerkt haben, dass jede Person im Kleintheater ganz einen anderen Wissensstand hat über das Thema Behinderung und ich eigentlich jede Person individuell haben müssen auf den gleichen Stand bringen, um dann eine gemeinsame Vision können dann gegen rauszuhauen. Das hat mich dann ein bisschen mehr Ressourcen an Energie gekostet, wieder, wie gehe ich jetzt mit dem Haus um. Also das habe ich schon müssen merken. Und das hat mich auch ein bisschen erstaunt, weil dann habe ich wirklich mal gemerkt, wo ist der Wissensstand vom Thema Behinderung in der Gesellschaft, wenn ich jetzt das Kleintheater als Gesellschaft nehmen, weil wir sehr ein altes, durchmischtes Team sind. Da habe ich viel draus für meine aktivistische Arbeit. Und nachher habe ich natürlich schnell dann einfach gesagt, wir müssen das einfach klar kommunizieren, was geht und was nicht geht. Dass man einfach auch schon als Person mit Behinderung nicht die Infos muss selber suchen, sondern sich an diesen Infos, die wir zur Verfügung stellen, aber dass wir kein WC haben, ist einfach Fakt. Aber dann kann man das so schreiben, dass wir halt einen Deal gemacht haben mit einem Hotel nebendran. Ich als Person mit Behinderung weiss auch, dass es unbefriedigend ist. Aber wenn ich das von Anfang an weiss, kann ich mich auch dementsprechend einstellen. Darum habe ich mich dann für die klare Kommunikation wie gewählt, dass man da nicht verschönert, sondern einfach klare Facts schafft. Und auf diesen klaren Facts etwas versucht aufzubauen. Aber ich weiss immer noch nicht genau, wie man dann wirklich mehr Diversität an Leuten in ein Haus hineinholt, weil da sind wir auch ein bisschen dran gebunden, wie will sich eine Gesellschaft diverser aufstellen und dem auch eine Chance geben. Aber ich kann keiner Person mit Behinderung den Vorwurf machen, sagen, komm ich doch, wenn sie sagen, das WC ist für mich ein Go, dann kann ich noch lange sagen, komm, probier es doch, gib uns eine Chance, dann sind wir einfach an dem, bin hängen geblieben. Darum ist es immer auch ein bisschen Drahtseilakt. Bin ich jetzt aktivistisch unterwegs oder bin ich jetzt Mitarbeiter vom Kleintheater? Und die zwei stehen sich manchmal ein bisschen parallel. Aber ich probiere da meine Hüte unter einen grossen Hut zu bringen und einfach kleine Schritte zu machen.
Und ich glaube, das ist Weitsicht, jetzt, wo du denkst, vom Publikum aus. Aber eben wirklich auch so das, was du gerade vorher gesagt hast, ich könnte auch ein bisschen, wie es in der Gästenhalle ist, aber jetzt gerade bei uns, zum Beispiel unser Backstage, der ja noch nie war, weil der oben dran ist. Unsere Büros sind auch nicht zugänglich. Also das Einzige, was eigentlich zugänglich ist bei uns, ist unser Foyer und unser Theatersaal und die Bühne, wenn wir es möglich machen. Aber dort braucht es auch eine zusätzliche Rampe. Und darum würde es mich schon wundern, also einfach eben so wundern, weil ich erinnere mich einmal in einem Stück, das ich von euch gesehen habe, ist das eben das Thema gewesen, dass das Backstage nicht zugänglich ist und dass das so ein No-Go ist. Und ja, wie geht ihr an Häuser zu, wenn die Situation so ist? Ist das für euch ein No-Go, an so ein Haus zu gehen? Oder gibt es dann auch eine Frage in der Haltung des Hauses? Genau, also das würde mich irgendwie wundern.
Also ich glaube, man muss da einen Unterschied machen. So zum Beispiel, wo würde ich jetzt mal zum Beispiel vorbeikommen für eine Diskussionsrunde, für ein Panel. Ich war bei euch jetzt schon mal eingeladen gewesen, ich konnte dann leider nicht kommen. Und das ist zum Beispiel für mich nicht ein absolutes No-Go, das in einem Haus zu machen, wo es jetzt zum Beispiel kein WC hat, aber das Haus, ich sehe in der Anfrage, das Haus hat sich damit auseinandergesetzt und präsentiert mir irgendwie eine Lösung. Wenn es jetzt darum geht, wirklich irgendwie in einem Haus zu proben und halt wirklich den Tag zu verbringen und auch eine Vorstellung zu machen, was ja dann irgendwie auch sehr anstrengend ist und wo ich dann nicht irgendwie noch mir überlegen muss, ah, wie viel kann ich jetzt trinken, damit ich irgendwie nicht wieder irgendwie aus WC. Ja, oder? Also es geht dann wirklich um so sehr konkrete, praktische, körperliche auch Sachen. Dort haben wir wie so ein Dokument, das nennt sich Access Rider, wo ganz klar steht, was wir als Kryptonite brauchen, damit wir eine Vorstellung machen an einem Haus. Und das tun wir dann eigentlich ganz am Anfang, wenn wir irgendwie eine Anfrage bekommen oder irgendwie im Austausch sind mit einem Haus. Verschicken wir das und dort steht da drin, dass zum Beispiel gewisse Sachen kann man darüber reden, also zum Beispiel, wenn es kein solchgängiges WC hat im Backstage, aber es hat eins im Publikumsraum oder so, das ist zum Beispiel ein Punkt, wo wir jetzt schon Vorstellungen gehabt haben, wo wir dann mit dem haben können umgehen, aber so was wirklich klar ist, hey, wenn es sehr stark auseinanderdriftet mit dem, was dort steht und mit dem, was die Realitäten sind am Haus, dann geht es leider nicht. Und ich glaube, was mich dann auch sehr erstaunt, ist so die Haltung von vielen Häusern oder Institutionen, dass sie sagen, ja, wir sind halt nicht rollstuhlgängig, dann können wir ja einfach nichts machen. In Bezug auf Barrierefreiheit oder Inklusion. Und dass sie das wie als Ausrede dann brauchen. Wo einfach dann für mich klar ist, hey, ihr könntet noch mega viel machen. Ich könnte zum Beispiel schauen, keine Ahnung, dass die Leute, die ich könnte, wie der Jan jetzt vorher beschrieben hat, ich könnte zuerst mal einfach die ganzen Infos sammeln zu dem, was ihr habt und nicht habt und die irgendwie kommunizieren. Ihr könntet schauen, dass die Zugänglichkeit besser ist für sehbehinderte und blinde Personen. Ihr könntet eben eure zeitlichen Abläufe anschauen. Ihr könntet schauen, dass die Leute irgendwie auch mal könntet anliegen während einer Vorstellung oder so, wenn ihnen das hilft. Also es gibt immer noch so viel, was man kann machen. Und weil für mich klar ist, hey, nur weil wir als Kryptonite nicht können an einem Haus arbeiten, heisst das überhaupt nicht, dass dort keine anderen behinderten KünstlerInnen arbeiten können und auch sollen. Sondern absolut, da gibt es immer noch extrem viel an Spielräumen. Und genau das Stück, das du erwähnst, das war unsere Arbeit Pleasure, wo es um Vergnügen geht. Und dort haben wir aber so einen Teil, wo es ums Hassen geht oder so das Vergnügen daran, über etwas zu lästern oder etwas zu hassen. Und dort tun wir dann immer zusammen mit dem Publikum so Sachen suchen, die wir hassen. Und es kann gehen vom Gurken im Salamibrot über keine Ahnung, Velofahrer, die den Rollstuhlplatz und Tram versperren, eben bis zu dann, wir versuchen meistens dann irgendetwas zu finden, um so das Theater, die Institution, wo wir spielen, so ein bisschen zu zäugeln oder irgendwie so zu nehmen. Und dort war es so, dass in der Gessnerallee der eine Backstage-Bereich frisch umgebaut worden ist und halt auch dort, obwohl der jetzt letztes Jahr umgebaut worden ist, keine rollstuhlgängige Dusche und kein rollstuhlgängiges WC, der Jan schüttelt den Kopf, eingebaut worden ist, was irgendwie gesetzeswidrig und was weiß ich, was noch alles ist. Und auch sehr enttäuschend war es gerade für uns, bei einem Haus, mit dem wir schon seit über 5 Jahren zusammenarbeiten, dass das übersehen worden ist.
Wir haben jetzt schon ein paar Mal eben so über Kryptonite geredet. Wir beide können es, aber vielleicht kannst du gleich dazu noch erzählen, wie sieht eure Arbeit aus? Oder ihr sagt auch, ihr macht Crypt-Query-Veranstaltungsreihe. Was bedeutet das?
Ja, kann ich machen. Es ist so, dass sich natürlich, also wie bei anderen KünstlerInnen, das, was sie machen, sich immer verändert. Und ich glaube, gerade bei Edwin und bei mir ist es so gewesen, dass wir QuereinsteigerInnen sind im Theater. Was auch damit zu tun hat, dass halt die ganzen Ausbildungen im Bereich Theater, Tanz an der Schweizer Kunsthochschule nicht barrierefrei sind. Das heisst, fast alle behinderten KünstlerInnen sind eigentlich QuereinsteigerInnen. Außer sie sind vielleicht erst, also sie haben das irgendwie geschafft oder sie sind vielleicht erst nach ihrer Ausbildung behindert worden. Das ist natürlich auch möglich. Aber sehr viele. Und darum haben wir dann zuerst mit einem nicht behinderten Choreograf zusammengearbeitet, der ein Projekt gemacht hat zum Thema Care. Und sind dann so eigentlich zu dieser Arbeit gekommen und haben dann wie im Verlauf des Projekts gemerkt, hey, eigentlich können wir das ja selber ohne Idee und vielleicht würde es sogar noch viel mehr Spass machen und wäre mega cool. Und dann haben wir Kryptonite gegründet und haben dort am Anfang so eine Reihe gemacht, wo wir immer uns mit einem Thema befasst haben und dann eine abendfüllende Show gemacht haben zu dem Thema. Also zum Beispiel zum Thema Inspiration haben wir eine Show gemacht, zum Thema langsame Tiere. Es ist immer ein Thema gewesen, das uns beschäftigt hat und wo wir dann so verschiedene das Thema von verschiedenen Seiten her beleuchtet haben und irgendwie Tanz oder Performance dazu gemacht haben und auch immer dann versucht haben, noch andere behinderte Menschen, die auch gerne sich haben, mal wollen, vielleicht etwas ausprobieren, noch nicht unbedingt professionell arbeiten, dass die einen Gastauftritt haben können bei uns oder auch solche, die professionell arbeiten, also so ein bisschen in alle Richtungen. Und wir haben jetzt letztes Jahr von der Stadt Zürich eine 4-Jahres-Förderung bekommen, was mega, mega toll ist. Und jetzt im Moment, die letzten 2 Shows oder Arbeiten, die wir gemacht haben, sind jetzt eher so ein bisschen nicht mehr so, also nicht mehr so Reihen gewesen, sondern sind einfach Arbeiten in sich gewesen, die auch dann international getourt sind, die eine davon und auch noch Touren ist. Und jetzt haben wir im Herbst machen wir so ein Labor mit Workshops und Austauschmöglichkeiten für behinderte KünstlerInnen. Wir haben dort jetzt gerade einen Call gemacht, wo sich Leute haben können bewerben dafür. Und machen dann nächstes Jahr wieder so eine grössere Produktion, die dann hoffentlich auch wieder so ein bisschen tourt.
Wenn du jetzt so erzählst, nimmt mich Wunder, wie ist das denn bei euch eine Probe? Und beim Entwicklungsprozess. Ihr habt ja Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen dabei. Und so wie ich eure Arbeit wahrnehme, habt ihr unglaublich viel auf dem Schirm. Ihr probiert eine Zugänglichkeit zu schaffen, die wirklich sehr, sehr breit ist. Und gibt es jetzt aber auch Momente, wo ihr Sachen müsst priorisieren müsst? Wo ihr merkt, hey, das Stück oder diese Veranstaltung machen wir mehr einen Schwerpunkt in diese Richtung oder in eine andere? Oder wie geht ihr mit dem um? Weil das merken wir auch immer wieder, dass es so schwierig ist, alles auf dem Schirm zu haben. Und
Ich habe das Gefühl, ihr schafft das irgendwie in eurer Arbeit, aber ich weiss nicht, wie das von innen aus sieht.
Also auf jeden Fall müssen wir sicher priorisieren. Und ich glaube auch, was recht wichtig ist, ist, sich immer vor dem Auge zu behalten oder sich immer bewusst zu sein, so absolute Barrierefreiheit. Darum finde ich auch den Begriff barrierefrei so ein bisschen fragwürdig, weil also aus meiner Sicht gibt es das einfach nicht. Egal was du machst, für irgendjemanden wird es dort immer wie eine Barriere geben oder haben. Und ich glaube, wenn man sich das bewusst ist und sich auch bewusst ist, hey, und ich kann einfach immer dazu lernen, das macht es ja dann auch mega, mega spannend. Also und wir machen es ja nicht nur darum, weil wir es wichtig finden. Also natürlich finden wir es wichtig, aber wir finden es auch einfach mega, mega spannend, immer mehr über irgendwie menschliche Bedürfnisse zu lernen oder über das, was irgendwie auch dazu führt, dass sich Menschen wohlfühlen und halt nicht nur einfach Menschen, wie man jetzt annimmt, keine Ahnung, das ist jetzt ein typischer Mensch, sondern tatsächliche unterschiedliche Menschen, die ja auch die Gesellschaft ausmachen oder auch das Publikum ausmachen oder auch das Team ausmachen. Aber ganz klar müssen wir dort auch priorisieren und wir haben jetzt zum Beispiel in den letzten Jahren, würde ich sagen, sehr viel dazugelernt im Bereich Audiodeskription, eben im Bereich auch zu arbeiten mit einer blinden Person und das auch sehr viel kreativ genutzt. Und jetzt aber zum Beispiel im Bereich zu arbeiten mit gehörlosen Künstlerinnen etc. Dort haben wir wirklich noch nicht so viel gemacht und das ist zum Beispiel etwas, was ich mega gerne mich auch mehr drin vertiefen und auch mehr Zusammenarbeiten suchen. Aber es ist mega klar, man kann einfach nicht alles aufs Mal machen. Aber das macht ja auch nichts. Also müssen ja auch nicht alle alles immer machen, sondern mein Wunsch, also mein starker Wunsch wäre sowieso auch einfach, dass es viel mehr behinderte KünstlerInnen gibt, die auch professionell können arbeiten, sodass es dann einfach auch alle das können machen, was sie gerade interessiert.
Zwei Sachen. Aber das mit der Barrierefreiheit, da gebe ich natürlich Nina recht, weil wenn man es jetzt für eine Sparte wirklich 100% barrierefrei macht, kann das sein, dass für die anderen Sparten wieder Barrieren auftauchen. Und darum muss man da halt immer ein bisschen jonglieren. Darum würde ich die These von der 100%igen Barrierefreiheit gleich unterschreiben mit Nina. Und was mich auch jetzt für interessieren will, das ist natürlich auch immer wieder ein Punkt, wo ich merke, als Verantwortlicher, Inklusion im Kleintheater, das ist eine weitere Sache, die ich nicht so gedacht habe. Wie finanziert ihr das alles? Bei uns heisst es oft, wir haben ein Budget und du weißt selber, wie viel das Gebärdendolmetschung kostet. Wenn wir das so weiterziehen, haben wir auch schon gemerkt, dass das Kleintheater wie nicht tragen aus dem jetzigen Budget heraus, aber wie möchte ich es gehen?
Ja, es ist, also, ja, das ist die Realität. Dort würde ich sagen, ist es bei uns noch ein bisschen anders, weil wir natürlich ein Kollektiv sind, das mit Theater zusammenarbeitet und dann ist auch häufig dann zum Beispiel die Frage, wie werden Kosten überhaupt aufgeteilt? Und dort ist, würde ich sagen, bis vor kurzem noch eher so der Ansatz gewesen, dass die Institutionen gedacht haben, ja, KünstlerInnen wollen ja mit Barrierefreiheit arbeiten, die sollen das auch zahlen. Wir aber finden, hey, das ist ja eures Publikum und ihr könnt das nachher auch in eure, was weiß ich, was in eure Jahresbericht oder was weiß ich, was schreiben, wo ja dann auch ganz klar vom Kanton oder von der Stadt oder was auch immer, wo es einen Auftrag gibt, dass wir mit Barrierefreiheit, dass wir inklusiv, mehr mit Diversität geschafft werden muss. Und dort ist sicher mal so von der, aus dieser Perspektive die Frage, wie teilen wir das auf? Und ich wünschte mir sicher dort auch von der Förderung mehr Verständnis oder auch eine andere Arbeitsweise. Zum Beispiel ist es in England so, dass wenn du als Kollektiv willst mit Barrierefreiheit arbeiten, dann kommt das wie in ein anderes Budget. Also es kommt nicht ins künstlerische Budget, sondern es gibt wie nochmal ein separates Zugänglichkeitsbudget, wo du dann kannst Geld anfordern kannst. Sodass es dann nicht einfach heisst, oh, euer Projekt ist viel, viel zu teuer, das lässt sich ja nicht machen. Und so etwas finde ich jetzt für die Schweiz mega cool. Und ich finde es aber nur schon ein Fortschritt, dass es jetzt zum Beispiel in der Stadt Zürich mittlerweile so ist, dass du einfach in deinen Antrag auch reinschreiben musst, hast du dich irgendwie mit Zugänglichkeit auseinandergesetzt. Das ist sicher schon mal ein guter Schritt. Und was gedenkst du zu machen? Also dort passiert etwas. Und sonst, ja, ich finde es auch mega schwierig und wir können sicher auch bei weitem nicht alles machen, was wir wichtig fänden und auch gerne würden machen. Bei uns ist zum Beispiel auch Streaming ein mega wichtiges Thema, wo wir einfach auch gemerkt haben, auch sozusagen, wo die ganzen Lockdowns vorbei gewesen sind, hey, ein mega grosser Teil von behinderten Leuten wird einfach ausgeschlossen, weil sie halt nicht unbedingt können physisch im Theater sein. Und das, wenn wir Streaming anbieten, dass wir dann sehr viel behinderte Leute haben im Online-Publikum. Und dass da aber von den Theatern dann eigentlich nicht unbedingt viel Unterstützung kommt und dass wir das dann eigentlich meistens haben müssen wirklich selber finanzieren. Also es ist sicher schwierig, es bleibt schwierig. Ich glaube, je mehr Leute das machen und je mehr es auch wirklich als sozusagen Grundkosten oder Basiskosten angeschaut wird und nicht als irgendetwas Zusätzliches, wo man ja vielleicht auch noch machen könnte, desto besser wird es. Und das ist so meine Hoffnung.
Und halt auch schon von Anfang an mitdenken, dann ist es auch einfacher für das Budget, oder? Wieder wenn man dann ein Budget macht und nachher noch etwas drauf aufnimmt, dann sprengt oft das Budget nicht mehr an.
Ja, auf jeden Fall. Und eben da versuchen wir einfach auch schon von Anfang an möglichst unterschiedliche Menschen im Publikum mitzudenken und auch im Team mitzudenken. Das ist ja dann auch häufig so, dass wenn du behinderte Menschen hast im Team, dass du dann auch vielleicht einfach schneller oder besser auf Ideen kommst, wie du auch Sachen kannst umsetzen kannst. Mhm.
Ja, du hast vorher gesagt, dass du und Edwin über einen Quereinstieg ins Kunstfeld hineingekommen sind. Und du hast im Vorfeld auch gesagt, dass es für dich auch gar nicht naheliegend war, dass du dich ins Kunstfeld hineinbegibst, weil es von außen auch nicht als eine Option angeschaut worden ist. Aber wie ist es denn doch dazu gekommen, dass du dich jetzt doch sehr stark im Kunstbereich, also eigentlich zwischen Wissenschaft und Kunst, bewegst?
Ja, das war für mich eigentlich so gewesen, dass ich bin für meinen Master, den ich in englische Literatur gemacht habe, auf London gegangen und habe dann dort wirklich gesehen, dass es so eine Disability Arts Szene gibt von behinderten KünstlerInnen, die wirklich selbstbestimmt auch ihre eigene Kunst machen, also nicht unter der Leitung von einem nicht behinderten Choreograf oder Regisseur, der jetzt mal mit nicht behinderten Laien, wie man das so schön nennt, will zusammenarbeiten. Also natürlich gibt es das auch und das ist auch, finde ich, kann auch eine spannende, gute Form sein von Theater, aber für mich ist es wie schwierig, wenn das wie die einzige Möglichkeit ist, für behinderte Leute, um überhaupt können, Kunst zu machen. Und durch das, dass ich das dann gesehen habe, also es hat mich total erstaunt, dass es das so gibt. Und ich habe dann einfach so aus der akademischen Perspektive angefangen, über das zu schreiben, die Künstlerinnen zu interviewen und habe mir dann einfach auch recht viel Wissen aufgebaut, aber halt eben so theoretisches Wissen, habe dann so ein bisschen so kleine, so eher so Performance Art Auftritte, ein paar kurze gemacht in so Clubs, in so Drag Clubs und so. Und als ich dann in die Schweiz gekommen bin, bin ich angefragt worden, eben an dem Projekt zum Thema Care mitzuarbeiten, weil ich für die Migros ein Symposium kuratiert habe und dann irgendwie in Kontakt gekommen bin mit der Gessnerallee. Also ist eigentlich durch die Gessnerallee entstanden. Und ich habe dann aber wie zuerst nicht gecheckt bei dem Projekt, dass ich da überhaupt soll, auf der Bühne stehen und irgendwie auch soll so mitschaffen. Ich habe dann zuerst gedacht, ah, ich werde jetzt irgendwie angefragt, um da irgendwie zu beraten. Und habe dann aber schnell gemerkt, ah nein, da ist jetzt noch, werden noch andere Sachen erwartet und bin dann einfach auch sehr erstaunt war auch, wie toll ich das finde und wie spannend ich das finde und wie gerne ich das würde weitermachen. Und ich glaube, es geht wahrscheinlich noch einigen behinderten Leuten wirklich so, dass sie eben einfach so durch halt eine Möglichkeit oder so eine Zufallsmöglichkeit das schaffen. Was ich schade finde, eben auch, dass es dann einfach wie so Glück oder ein Zufall braucht. Und mir ist zum Beispiel in der Schule gesagt worden, hey, nein, natürlich kannst du nicht Teil sein von der Theatergruppe, weil es hat ja eine Stege zu der Bühne. Und ja, vielleicht könntest du ja vielleicht irgendwie beim Licht oder so. Dann habe ich gedacht, das Licht interessiert mich überhaupt. Also, hä? Und natürlich, also wenn dann jemand schon so kommt, dann ja, es motiviert mich überhaupt nicht. Und ich hoffe natürlich, dass es jetzt mittlerweile ein bisschen anders ist an der Schule etc., weil ich glaube, es fängt wirklich einfach schon dort an, dass wenn man schon dort sagt, hey, nein, natürlich ist das nichts für dich und mach doch irgendwie ein KV, dann natürlich bleibt es bei dem.
Ich glaube, das ist immer noch der Fokus, so Werkstatt und KV, aber durch das Theater Horan, unsere Arbeit von Edwin und deiner Arme haben wir wie eine Öffnung geschaffen, um überhaupt den Diskurs aufzutun. Wir wollen etwas anderes als KV und Werkstatt. Aber ich glaube, seit eben das Theater Horan und ihr so in dem Markt euch breit gemacht haben und einfach gesagt haben, wie mache ich das jetzt, ist es für die kommenden Generationen wie einfacher zu sagen, ich wollte auch mal den Weg machen, Nina Müllermann.
Ja, also weil es wahrscheinlich einfach auch eine Vorbildfunktion ja braucht, also ja. So, dass man es überhaupt sieht, dass es wirklich... Haben die dann auch jetzt, wenn du so sagst, ihr habt eine Ausschreibung gehabt für so ein Lab, gibt es jetzt auch Menschen, die jetzt noch nie so Bühnenkontakt hatten, die sich bei euch bewerben?
Ja, auf jeden Fall. Also wir haben auch schon in der Vergangenheit auch schon Ausschreibungen gemacht für Gastperformances bei uns. Und dort ist, also wir versuchen das wirklich immer so zu formulieren, dass es so niederschwellig ist wie möglich. Ich glaube, wichtig ist für uns, ist, dass sich die Personen, die sich bewerben, irgendwie wie verstehen zu sich selber, ich mache Kunst. Mhm. Aber selbst wenn das jetzt bis jetzt vielleicht nur daheim in meinem Zimmer war oder so. Aber ich mach Kunst, das ist nicht einfach. Ich glaube, das ist wichtig, dass sie so mit einem gewissen künstlerischen Selbstverständnis kommen und auch das Gefühl haben, hey, ich, das ist irgendwie wichtig, was ich mache, das würde ich gerne zeigen. Aber dass wir schon sehr viel mit Leuten zusammengearbeitet haben, die dann eben noch nie wirklich an einem Theater geschafft haben oder vielleicht auch das schon gemacht haben, aber noch nie Geld dafür bekommen haben. Also das, das ist auch noch die Möglichkeit. Und das versuchen wir auch wirklich, dass wir auch irgendwie die Leute erreichen. Und das funktioniert eigentlich sehr gut für uns. Ich finde das immer spannend, weil ich manchmal von anderen Leuten im Kunstbereich irgendwelche Calls kriege, die sie gemacht haben, wo sie behinderte Leute suchen und mir dann schreiben und sagen, ah, wir finden niemanden. Und ich dann das Gefühl habe, ah, okay, das Projekt hat sich einfach vielleicht zu wenig mit Zugänglichkeit auseinandergesetzt. Und wenn ich das lese, habe ich nicht das Gefühl, dass meine Bedürfnisse irgendwie respektiert werden. Oder dass sie einfach so den Leuten das Gefühl geben, ah, es ist jetzt mega toll für euch, wenn ihr jetzt da mal dürft mitschaffen und aus dieser Haltung rauskommt. Und irgendwie den Leuten einfach vielleicht zu wenig Wertschätzung entgegenbringen. Also wir haben jetzt eigentlich nie das Problem gehabt, dass wir keine Leute gefunden haben. Und auch wirklich, wir haben mega tolle Leute gefunden. die jetzt auch weiter künstlerisch arbeiten, viele davon. Und ich glaube, es gibt immer noch ganz, ganz viele behinderte Leute, die einfach mega viel auch künstlerisches Potenzial haben, die irgendwie nur darauf warten, dass sie mal eine Gelegenheit kriegen, wo sie können zeigen können, ja, eben was sie vielleicht bis jetzt einfach in ihrem Zimmer gemacht haben.
Danke vielmals. Wenn ich jetzt auf die Uhr schaue, sehe ich, wir müssen langsam an ein Ende kommen. Nina, du hast vorher gesagt, ihr seid gerade in einer Konzeptionsphase von einem neuen Projekt. Wann ist denn die Premiere von euch? Oder wann kann man wieder mal etwas von eurer Arbeit sehen?
Genau, also jetzt im Moment eben ist das Labor, das eher geschlossen ist, wo es dann vielleicht einen öffentlichen Tag oder so gibt, ein Showing vielleicht gibt. Also dort würde ich sagen, schaut auf der Webseite von der Gästenhalle, das wäre im September. Und sonst haben wir dann ein neues Stück geplant für nächsten Spätfrühling, Frühsommer im Tanzhaus Zürich. Und sonst sind wir noch im Gespräch mit ein paar Gastspiele, das ist auch immer noch so etwas, wo es immer mal wieder geben kann. Und würde ich sagen, halt mal die Augen offen. Kann auch auf Instagram schauen, kryptonite.insta. Das Forschungsprojekt hat auch ein Instagram, und ich aber gerade nicht weiss. Aber ich glaube, wenn man sucht Ästhetiken des Immobilen, Aesthetics of the Immobile, findet man das auf Instagram. Ja, und ich bin auch sehr gern bereit, da irgendwie die Leute, wenn sie mir schreiben, auf die richtige Seite zu verweisen.
Genau, und wir dann sehr gerne dann auch noch die Seiten verlinken im Infotext und auf Social Media.
Oh, mega gut, ja. Top.
Hey, danke vielmals für das schöne Gespräch. Wir möchten jetzt noch einen kleinen Ausblick.
Nächsten Monat haben wir wieder einen Live-Podcast mit Publikum, mit der Luzerner Regierungsrätin Michaela Schuor zum Thema Inklusion und Politik. Und vorher findet noch ein Netzwerk-Apero statt. Man kann sich immer noch bei mir anmelden. Und auch wenn der Podcast wahrscheinlich auch zum Anmeldeschluss rauskommt, kann man gleich sich noch vielleicht melden, wenn man Interesse hat. Für den Anlass mit der Michaela Schuhe gibt es sicher noch Tickets. Das hat sicher noch genug gebraucht. Und auch für den Netzwerkapero kann man sich bei mir noch melden. Und ich schiebe dann noch jemanden rein. Das ist dann kein Problem. Und nachher gehen wir in die Sommerpause. Jetzt sind wir aber noch nicht ganz sicher, ob wir noch einen Bonus folgt in ein Spreadit. Das wird sich dann noch zeigen.
Genau. Ja, danke für Malina, dass du mit uns das Gespräch geführt hast und da warst.
Ja, danke vielmals euch beiden, es hat Spass gemacht. Und ja, vielleicht dann mal vor Ort bei euch im
Sehr gerne.
Das würde ich freuen.